So, vielen Dank für den Lobpreis. Vielen Dank, Paul, für ein paar passende Worte, die du gesagt hast. Stellt euch vor, ihr seid Musiker, also hier oder irgendwo anders, und ihr macht halt Musik, ihr investiert, ihr probt, ihr übt, investiert Zeit, Leute kommen zusammen und irgendwie, ohne jetzt was zu unterstellen, würde man wahrscheinlich sagen, naja, wenn ihr schon viel investiert, also ihr jede Woche, vielleicht zwei Monate lang, ihr trommelt die ganzen Musiker zusammen, ihr bemüht euch da, statt irgendwie Mittagsschlaf zu machen oder so, und irgendwann ist der große Tag und es geht dann um ein Konzert oder so, dann würde man erwarten, na, welche Qualität oder was für ein Ergebnis möchte man haben? Na, wahrscheinlich ein gutes, ja, was auch immer das dann am Ende ist, ja, also je nachdem vielleicht, wie begabt man ist und wie viel Zeit man hat investieren können, aber man erwartet doch, wenn ich investiere, wenn ich mich bemühe, wenn ich Aufwände habe finanziell, ich kaufe mir ein schönes Instrument und Geräte und Kabel und weiß was ich nicht alles, dann ist doch zu erwarten, naja, wenn ich investiere, dann will ich ein gutes Ergebnis haben. Also ganz klar überhaupt, da müssen wir gar nicht diskutieren, ja. Das ist so offensichtlich, dass man das einfach als selbstverständlich voraussetzen kann. Okay, für Gott gilt es genauso. Also es ist bei Gott genauso, wenn er investiert, dann möchte er ein gutes Ergebnis haben. Und ich möchte mir mit euch heute zwei Verse anschauen, weil ich es nicht zeitlich auf die Reihe bekomme, meistens irgendwie einen Abschnitt zu bearbeiten, machen wollte, hat nur zwei Verse. Mehr schaffe ich einfach nicht, ja, tut mir leid. Aber die zwei sind auch schon gut, kann ich euch versprechen. Und zwar, es geht um Johannes 15. Wer Lust hat, kann gerne aufschlagen. Johannes 15, das ist eigentlich eine große Rede Jesu. Die gilt von Kapitel 14 bis 16 und wir sind jetzt halt in Kapitel 15. Ich hatte freie Themenwahl und habe gesagt, yay, das ist super, dann kann ich das direkt mal in Angriff nehmen. Eine super Stelle, die mich vor Zeiten schon zum Nachdenken gebracht hat. Und ich lese mal die zwei Verse vor. Johannes 15, Vers 1 und Vers 2. Da sagt Jesus, ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, nimmt er weg. Jede aber, die Frucht bringt, reinigt er, damit sie mehr Frucht bringt. Das erste ist direkt in den ersten zwei Worten, da sagt Jesus, ich bin der Weinstock. Wir hatten vor ein paar Wochen bereits eine Predigt von Pascal, auf die kann ich jetzt zurückgreifen. Da ging es um den Namen Yahweh, aus dem Alten Testament, aus dem Hebräischen, der Name Gottes, wie er sich selber vorstellt. Über Ausdrucksweisen und so weiter kann man trefflich streiten. Aber Jesus macht hier was Besonderes. Pascal hatte das auch angesprochen. Und ich wollte einfach noch mal kurz darauf eingehen, was Jesus hier eigentlich macht. Es wäre normal gewesen, also im damaligen Griechisch wäre es normal gewesen, wenn Jesus gesagt hätte, der Weinstock bin, und alle hätten es verstanden. Denn es ist so, dass man hätte im Griechischen erstmal das Verb nach hinten genommen, nicht nach vorne, er nimmt es absichtlich nach vorne, üblicherweise wäre es hinten gewesen. Und dann hätte es eben auch gereicht, dass Jesus sagt, bin. Weil es ist automatisch so, wenn man sagt bin, dann ist automatisch ich bin gemeint. Denn wenn du gemeint gewesen wärst, dann hätte es bist geheißen, nicht bin. Ja, und so funktioniert das im Griechischen. Deswegen, wenn man sagt bin, dann ist klar, ich bin gemeint. Also es hätte das üblichste Griechisch wäre gewesen, der Weinstock bin, alle hätten es verstanden, wäre keine Frage gewesen. Man hätte auch machen können, ich, der Weinstock bin. Wäre ein bisschen ungewöhnlich gewesen, wäre aber auch kein Thema gewesen. Ja? Also wäre überhaupt keine Frage, das hätten auch alle verstanden. Und dann hätte man verstanden, okay, Jesus legt den Wert eben auf ich, der Weinstock bin. Hätte auch kein Haar nachgekräht, ja, wäre auch egal gewesen. Also es wäre ein bisschen ungewöhnlich, aber wäre nicht die Frage gewesen. Jetzt macht Jesus aber ganz etwas Besonderes. Und zwar sagt er eben, so wie wir das im Deutschen auch aussprechen würden, und zwar sagt er, ich bin der Weinstock. Und das erinnerte einen Juden in der damaligen Zeit eben ziemlich schnell an den Namen Gottes. Ja, also Gott hat sich eben vorgestellt als, wie ist dein Name? Und dann sagt er halt, ich bin. Und wenn jemand dann mit dieser Nachdrücklichkeit und dieser außergewöhnlichen Situation halt diese Worte so benutzt, dann hat das einen guten damaligen Juden, sofort irgendwie was im Kopf bewegt. Der Ausdruck ist nicht komplett ungewöhnlich, ja. Also es ist nicht so, dass diese Worte, Goemi auf Griechisch, dass die nur einmal oder siebenmal irgendwie im Johannesevangelium vorkommen. Ja? Also beispielsweise bei Jesu Geburt, Lukas 1, Vers 19, dann sagt der Engel Gabriel, ich bin Gabriel. Wäre aber auch kein Thema, ja. Es hat halt eine starke Betonung darauf, dieses Ich bin. Also es ist nicht was völlig aus der Welt, ja. Jesus macht aber jetzt etwas, er sagt diese Worte, ich bin, und er sagt auch noch, ich bin der Weinstock. Das ist auch ein Bild aus dem Alten Testament, was eigentlich sehr stark, also auf andere, aber auch auf Israel gemünzt war, ist ein Bild, was auch viele Juden kannten. Und dann haben sich bei denen eben Bilder aufgetan. Okay, jetzt kann man sagen, hackt da nicht so drauf drum, das ist halt eine Ausdrucksweise und fertig. Ich probiere mal bei euch was aus. Ich will gucken, ob das bei euch funktioniert, ist nicht sicher, aber ich probiere mal was aus. Und zwar, wenn ich die Zahlen sage, 1109, fällt dazu irgendjemandem was ein? 1109. Okay, wahrscheinlich nicht. Jetzt mache ich Folgendes. Also, ich sage zu euch 9-11. Fällt jemandem dazu was ein? Also sofort, ja. Kannst du mir sagen, was du 9-11 2001, glaube ich, war es, gemacht hast? Kannst du dich an diesen Tag erinnern? Ist komisch, ja, guck mal. Also 9-11, das war der Tag, als in den USA die beiden Flugzeuge in die Türme geflogen sind. Und dieser Tag ist bekannt geworden als 9-11. Ich kann teilweise die Leute, ich kann fragen, 9-11 war 2001. War das so oder 2000 irgendwie? 2001. Leute können sich, 2001 ist 21 Jahre her. Und ich kann Leute, also hier, Stefan hat gesagt, ich kann Stefan diesen Tag nennen und er weiß sofort, was er auf diesen Tag genau und möglicherweise sogar zu dieser Uhrzeit gemacht hat. Warum ist es so? Naja, es war ein Ereignis oder etwas, das sich so eingebrannt hat in seinen Kopf, dass er das einfach so sagen kann. Corinna, korrekt, ja? 9-11, ganz klar. Wenn ich euch sage, die gelbe Wand, was ist das? Fällt jemandem dazu was ein? Ja? Franz? Ja, genau. Also auch hier wieder, ja? Also mit dem richtigen Kontext und mit den richtigen Leuten, wenn diese zwei Sachen zusammengehen, Jan, kannst du einmal ein Bild zeigen? Kannst du einmal die PowerPoint öffnen und das erste Bild zeigen? Dann wisst ihr, was gelbe Wand ist. Genau, das ist die gelbe Wand, ja. Also wenn du in Dortmund sagst, gelbe Wand, dann ist es, also es gibt überhaupt keine zwei Meinungen. Gelbe Wand, das ist diese Tribüne und das ist die Heimtribüne von den Dortmundern und die wird halt, oben könnt ihr auch teilweise sehen, steht gelbe Wand dran. Das ist gemeint, ja. Also, wenn du diese Situation hast, du hast irgendein Ereignis mit dem ein bestimmtes, teilweise nur ein Wort oder zwei Worte verbunden werden. Und dann hast du die richtigen Leute, die mit dieser Kodierung was anfangen können. Ja? Dann greift das ineinander und es passt sofort. Okay, sowas ist wahrscheinlich mit Jesus passiert, als er gesagt hat, ich bin der Weinstock, ist noch schlimmer. Also im Sinne von schlimm, dass diese Sachen einfach aufgetaucht sind und die Juden haben es einfach sofort verstanden. Da ist es nicht nur so, dass die gedacht haben, naja, jetzt sagt er das nur so, sondern da ist eine ganze Lawine von Geschichten, von Vergangenheit, von Taten Gottes und so weiter losgetreten worden. Das hatten sie sofort im Kopf und dann sind sie natürlich sehr schnell drauf gekommen, naja, wenn Jesus sowas sagt, also Wunder, die durch Jahwe passiert sind oder die Entstehung des Volkes überhaupt, die Berufung Abrahams, dann der Zug aus Ägypten und dann die Taten, die durch die Richter passiert sind und durch die Könige und dann die Psalmen, wo das sehr, sehr viel vorkommt. Also Bücherweise ist da losgetreten worden in deren Kopf. Und dann hat Jesus eben gesagt, na, das bin ich. Und darüber sind sie ziemlich verärgert geworden. Und was Jesus also hier mit diesen Worten sagt oder meint, ist eigentlich, er nimmt den Anspruch, Gott zu sein. Das ist Also da gibt es relativ wenig zu diskutieren. Das ist, was Jesus mit diesen Worten sagt. Ich bin der wahre Weinstock. Also auch dieses Wort wahr, das ist auch wahrscheinlich nochmal einfach ein Top da drauf. Ja? Also dass Jesus sagt, es gibt Weinstöcke. Im Alten Testament wird Israel zum Beispiel so bezeichnet. Und Jesus sagt, ich bin der wahre Weinstock. Und was wir daraus mitnehmen können eigentlich ist, Jesus nimmt tatsächlich in Anspruch, Gott zu sein. Und das Zweite, er hat es dann später durch seine Auferstehung bestätigt. Also wir können bestätigen oder zumindest das hier rausnehmen, das ist tatsächlich so, Jesus nimmt in Anspruch, der wahre Gott zu sein. Wenn ihr dazu mehr wissen wollt, hört euch die Predigt von Pascal an vor ein paar Wochen. Ja, da hat er da diesen Namen, ist er noch weiter drauf eingegangen. Ich wollte es einmal nochmal ganz kurz erklären oder kurz drauf eingehen, weil das einfach wirklich ein Riesenthema und ein Riesenfeld ist, dass Jesus hier aufmacht und er sagt eben dieses Ich Bin. Und dann geht es weiter. Ich bin der wahre Weinstock, mein Vater ist der Weingärtner. Und dann sagt er in Vers 2 auch zwei Riesensachen. Und zwar sagt er einmal, jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, nimmt er weg. Also er ist der Weingärtner natürlich. Und was Jesus hier sagt und was Johannes verarbeitet, ist Folgendes. Und zwar, Johannes legt in seinem Evangelium und auch in seinen Briefen keinen besonderen Wert auf Feinheiten, auf Nuancen. Ja, sowas ist Johannes nicht ganz so geläufig. Johannes trifft eher Schwarz-Weiß-Aussagen. Also entweder ist es so oder ist es so, was dazwischen gibt es eigentlich nicht. So trifft er die Aussagen. Das heißt nicht, dass es da nicht wirklich was dazwischen gibt, aber er trifft die Aussagen einfach, ganz einfach deshalb, weil sie dann super einfach sind. Klar, wenn du zum Beispiel, ja okay, ich zeige euch gleich Beispiele, dann kannst du das weiter noch verwenden. Und zwar, ich sage euch zwei Beispiele. Ein Ausdruck ist, dass Johannes und sein Bruder Donnersöhne genannt werden. Okay, ohne jetzt genau zu wissen, was mag ein Donnersohn bitteschön sein, kann man wahrscheinlich sagen, also es könnte sein, dass die so ein bisschen latent gewaltbereit waren vielleicht. Aber von einem Donner würde man jetzt nicht sagen, dass er besonders feinfühlig ist, wahrscheinlich, also vielleicht seht ihr das anders, aber wahrscheinlich nicht. Wenn ich jetzt sage, naja, ich habe irgendwie so eine zarte Blume oder so, jemand ist der Blumensohn, dann hat man ein anderes Bild im Kopf, als wenn ich sage, jemand ist der Donnersohn, ja? Okay, und diese beiden Brüder wurden eben Donnersöhne genannt. Wir wissen nicht genau, also es gibt da so eine Geschichte. Wahrscheinlich waren die schon ein bisschen impulsiv, vielleicht aufbrausend. Ich habe schon gesagt, vielleicht auch ein bisschen gewaltbereit, wissen wir nicht genau. Aber also die waren wahrscheinlich so haut drauf, Leute. Ja, die waren nicht, da gab es nicht so viel zu diskutieren. Okay, und das Zweite ist, kannst du mir noch ein weiteres Bild zeigen, Jan, bitte? Also, wenn Johannes etwas beschreibt, dann macht er eben, und das ist wichtig, er macht ungefähr sowas hier. Was ist hier zu sehen? Also irgendwas, was könnt ihr erkennen? Irgendwas, was seht ihr? Berge und Bäume und, okay, wahrscheinlich, genau, irgendwie Berge, Bäume, keine Ahnung. Okay, Jan, bitte ein Bild weiter. Das echte Bild sieht so aus. Okay, noch eins weiter, dann wisst ihr, was ich meine. Also Johannes, es sieht so aus, ja, das ist das Echte. Johannes hat für sowas hat gar keine Zeit dafür oder was auch immer, er macht einfach das hier. Okay, das ist, was Johannes macht und es ist wichtig zu beobachten, das hier ist nicht falsch, das ist halt nur runtergebrochen auf die zentralsten Aussagen überhaupt. Vielleicht wäre Paulus das hier eher oder vielleicht wäre das Jakobus oder so Leute, die hätten sowas hier beschrieben. Johannes macht das. Und was ich damit meine, ist Folgendes. Und zwar, Johannes trifft in Vers 2 eine Aussage. Er sagt, jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, nimmt er weg. Man kann an anderen Stellen, glaube ich, darüber sprechen. Es gibt Leute, die nutzen diese Aussage unter anderem zum Beispiel, um in Frage zu stellen, kann ein Christ noch verloren gehen. Also man ist an dem Weinstock, Jesus ist der Weinstock und man ist da dran, man ist Christ und dann bringt man aber keine Frucht und man wird weggenommen. Es gibt Bibelstellen, die kann man für sowas heranziehen. Ich würde aber sagen, Johannes 15, Vers 2 gehört nicht dazu. Ganz einfach deshalb, weil mein Bild weg ist, weil Johannes einfach diese Aussage an dieser Stelle nicht treffen will, würde ich interpretieren. Er hat einfach dieses Schwarz-Weiß-Denken und geht eben darauf nicht ein. Ich würde sagen, Vers 2 meint einfach nur, wenn man keine Frucht bringt, was auch immer die Nuancen und die Feinheiten und so weiter sind, wenn man keine Frucht bringt, dann ist irgendwann die Geschichte auch zu Ende. Und man wird eben weggenommen. Es ist auch noch nicht klar, was bedeutet dann eigentlich wirklich weggenommen. Da gibt es Bibelstellen, darüber können wir sprechen. Ich würde allerdings an dieser Stelle einfach nur vielleicht so das ganz, ganz Grundsätzliche hervorheben wollen. Keine Frucht bringen bedeutet, irgendwann kommt eine Zeit, wo eben geguckt wird, bringt das Frucht oder eben keine Frucht. Und wenn das nicht der Fall ist, dann wird man entfernt, was auch immer das bedeutet. Aber es bedeutet ein Ende. Es bedeutet eine, also dieser Weinstock, es ist ja, also ein Weinstock, wisst ihr, der wächst so aus dem Boden und dann gibt es diese Reben, diese Zweige und da hängt dann die Traube dran. Und wenn keine Traube kommt, dann bedeutet weggenommen werden, naja, diese Rebe, die wird abgeschnitten. Und nachher in Vers 7 oder 8 oder so sagt Jesus auch noch, naja, das wird irgendwann zusammengesammelt und ins Feuer geschmissen. Was willst du damit machen? Du hast einen Weinstock, du hast eine Rebe, da kommt keine Frucht. Das ist Verschwendung. Denkt an den Weingärtner entweder oder denkt an euer Musikkonzert, was ihr gemacht habt. Ja, also stellt euch vor, ihr macht ein Konzert und es kommt kein einziger Ton dabei raus. Ja, was ist das für ein Konzert? Oder der Weingärtner genauso. Ja, der macht sich Gedanken, der schaut sich das an, der schaut sich das vielleicht auch lange an. Und irgendwann fragt er sich, ja, was bringt das eigentlich? Und irgendwann, was auch immer die Feinheiten sind, wir sind hier, ja, wir sind nicht da. Wir wissen, also an dieser Stelle trifft er darüber keine so konkrete Aussage. Aber was wir sicher sagen können ist, was Johannes eben ausdrückt, schwarz oder weiß, irgendwann kommt der weg. Und wenn du kein Christ bist, dann gilt das für dich wahrscheinlich sonnenklar. Also es ist so, die Bibel beschreibt es so, Jesus ist dieser Weinstock, der wächst aus dem Boden. Von dem Weinstock gehen so die Reben ab, das sind so diese Zweige sozusagen und da hängt dann die Frucht dran. Und Jesus sagt, er ist dieser Weinstock. Und man kann, wenn man möchte, denn der Vater ist der Weingärtner, also Gott ist der Weingärtner, Gott der Vater. Und man kann, wenn man das möchte, vielleicht noch da drin sehen, naja, der Weinstock, der holt ja aus dem Boden die Kraft durch den Wasser und durch Mineralstoff und so weiter und führt das dann weiter. Vielleicht kann man sagen, naja, das, was da durch diesen Weinstock fließt, das ist der Heilige Geist. Es ist irgendwie das Leben, das der Weinstock eben schenkt. Okay, und irgendwann, wenn es einfach alles nichts bringt, dann wird diese Rebe abgeschnitten und sie kommt weg. Und wenn du eben kein Christ bist, wenn du nicht an Jesus hängst, die Frage kannst du ganz einfach beantworten, dann ist irgendwann Ende. Dann ist irgendwann Ende. Und die Frage ist ganz einfach. Also wenn ich dich einfach frage, würdest du sagen, mein Leben gehört ganz Gott. Nicht mehr, was ich möchte, ist wichtig, sondern was er möchte, ist wichtig. Und wenn du diese Frage mit Ja beantwortest, dann ist es, würde ich sagen, dann bist du Christ. Wenn du diese Frage mit Nein beantwortest, dann solltest du dir darüber Gedanken machen, denn irgendwann gibt es einen Abrechnung, einen Zahltag, einfach eine Prüfung. Wie läuft das Konzert oder wie ist die Frucht? Und wenn da nicht am Ende Frucht rauskommt und Frucht, können wir drüber sprechen, lasse ich jetzt auch weg, ist ein großes Thema, dann wird einfach abgerechnet. Und irgendwann ist zu spät. Und deswegen wäre meine Aufforderung an dich, wenn du eben nicht Christ bist und wenn du sagst, nein, Gott ist nicht der Herr meines Lebens, das bin ich selber oder was auch immer, dann ja, würde ich sagen, änder das. Also ganz einfach, sag einfach Gott, es tut mir leid, dass ich bisher nicht dir mein Leben anvertraut habe. Bisher habe ich selber bestimmt. Ich bitte dich, dass du mir vergibst, was ich bisher falsch gemacht habe, denn eigentlich bist du der Entscheider und sei du es heute in meinem Leben. Und dann bist du am Weinstock und darfst Frucht bringen. Das ist die eine Aussage, die Jesus hier in Johannes 15, Vers 2 trifft, 2a. Jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, nimmt er weg. Und jetzt kommt noch ein zweiter Teil. Und zwar, jede aber, die Frucht bringt, reinigt er, damit sie mehr Frucht bringt. Okay, dieser dritte Punkt ist auch interessant. Der kommt so unscheinbar daher, ja, die reinigt er. Ja, was mag reinigen sein? Wie reinigt man einen Weinstock? Ich habe mal zwei Bilder für euch, da könnt ihr raten, was man braucht, um einen Weinstock zu reinigen. Also ich kann euch sagen, als Tipp, das ist es nicht. Also man denkt sich vielleicht, wenn man halt einen Weinstock reinigt, hört es so Putzlappen oder so an. Nein, das ist es nicht. Das ist hier Waschmittel und das braucht man in der Spüle. Zum Reinigen eines Weinstocks braucht man eine Schere. Und eine Schere ist, das brauche ich nicht lange erklären. Ja, eine Schere schneidet halt ab. Eine Schere wäre übrigens das Gleiche, was man auch bräuchte, wenn die ganze Rebe abgeschnitten werden soll. Aber hier in Vers 2b sagt Jesus, die reinigt er, damit sie mehr Frucht bringt. Mit reinigen sind verschiedene Sachen gemeint. Hier ist ein ganz allgemeines Wort. Ich habe mich da versucht, ein bisschen einzulesen. Es gibt haufenweise YouTube-Videos, könnt ihr gucken. Der Weingärtner, der das reinigt, macht ungefähr, man kann das zusammenfassen, drei Sachen. Also einmal, er schneidet Blätter weg. Diese Rebe, die treibt an allen möglichen Stellen Blättern und da, wo der Weingärtner keine Blätter haben will, obwohl Blätter eigentlich gut sind, ja, also fast sogar überlebenswichtig für den Weinstock, für Photosynthese und so, die Blätter kommen weg. Dann ist es so, dass der Weinstock, also Weinstock, dann kommt die Rebe und diese Rebe, die macht auch immer wieder so wilde Triebe, wilde Zweige und das will der Weingärtner auch nicht haben. Der schneidet es auch ab. Und dann gibt es noch eine dritte Sache und zwar manchmal ist es sogar so, dass dieser, also Weinstock, immer noch Rebe und dann kommt, ist es so, die Rebe ist vielleicht so lang und dann kommt hier eine Frucht, so eine schöne Weinrebe und hier hinten kommt noch eine und hinten kommt noch eine. Und was der Weingärtner macht ist, der schneidet diese weg und der schneidet diese weg und die erste lässt da dran. Das hat den Grund, weil der Saft, der hier durchgeht, soll in einer Frucht konzentriert werden. Und diese Frucht mit mehr Frucht bringen, ist möglicherweise gemeint, dass diese Frucht einfach noch besser wird, dass es nicht irgendwie auf ganz viele verteilt wird, sondern dass es diese eine die Frucht bringen soll. Und dieses Bild, das ist also eine echte Hausnummer, also das ist herausfordernd, ja. Was die richtige Frucht ist und wo, an welcher Stelle und so weiter, das entscheidet alles der Weingärtner. Und alles, was der Weingärtner meint, was weg muss, muss weg. Und alles, was der Weingärtner meint, was richtig ist, das bleibt. Wir haben in der Bibel immer wieder interessante Beispiele. Ich lese euch mal eins vor, und zwar in Matthäus 16. Da sagt Petrus Folgendes. Ich gucke gerade, 17 Uhr, ja, ganz kurz noch. Ich erkläre euch das einfach. Also ihr könnt aufschreiben, Johannes 16, 21, da steht das. Da geht es um Folgendes. Da ist Jesus und Jesus sagt, ich muss sterben. Und dann sagt Petrus, ganz schlechte Idee. Das werde ich versuchen zu verhindern oder ich will nicht, dass du stirbst. Jetzt müsst ihr euch vorstellen, also Jesus, der Sohn Gottes, sagt, ich werde sterben. Da würde ich sagen, die beste Idee, auf die man kommen kann, ist zu Jesus sagen, nein, besser nicht. Und Jesus sagt aber, weiche hinter mir, also er sagt, er guckt Petrus an, ich gucke jetzt mal Paulus an, nicht, dass Paul Petrus oder noch schlimmer wäre, aber ich gucke mal Paul an. Jesus haut ihn an, faucht ihn an und sagt, weiche hinter mich, Satan. Da könnte man fragen, er hat gerade die beste Idee geäußert, die man hätte haben können, nicht die schlechteste. Und Jesus geht ihn da ziemlich hart an mit harten Worten und sagt, hinter mich. Man könnte hier sagen, Petrus hatte halt eine Idee, aber nicht die Idee des Weingärtners. Also das kann manchmal ganz interessante Auswüchse haben. Ja? Wenn eine menschliche Idee auf eine göttliche Idee trifft, dann geht einfach, also ganz klar, die göttliche Idee geht vor. Ganz egal, wie gut wir die menschliche halten. Petrus wollte hier das Leben schützen, war keine Frucht Gottes und Jesus hat das dann unmittelbar korrigiert. Die Aufgabe der Rebe ist es eben, Frucht zu bringen, die der Weingärtner sehen will. Alles andere, was der Weingärtner nicht will, kommt weg. Und Es gibt fast nichts, also ich sage jetzt mal Formel vorsichtig, es gibt fast nichts, was das nicht sein könnte. Ich gehe einfach mal ein paar Sachen mit euch durch, ja, dann versteht ihr besser, was ich meine. Und zwar euer Handy. Wir fangen mal klein an, ja. Handy. Also sollte aus irgendeinem Grund dein Handy dich in Anspruch nehmen, in einer Weise und dich hindern, gute Frucht für Gott zu bringen, dann ist es der Weingärtner oder des Weingärtners Aufgabe, das Handy muss weg. Das bleibt nicht bei dir, das wird dir weggenommen. Wie auch immer das passiert, ist nochmal eine andere Sache, aber es kann sein, dass der Weingärtner sagt, Handy muss weg. Deine Lieblingskuscheldecke. Keine Ahnung, ob ihr Lieblingskuscheldecken habt, aber wenn der Weingärtner sagt, dass aus irgendeinem Grund, in irgendeiner Konstellation, wie auch immer, das nimmt dich in Anspruch, wie es nicht Frucht trägt, dann kommt die Kuscheldecke weg. Vielleicht hast du ein Lieblingsbuch und das aus irgendeinem Grund hindert es dich, dann kommt das Lieblingsbuch auch weg. Vielleicht kann es eine gute Freundin sein, ein guter Freund. Und aus irgendeinem Grund gibt es eine Konstellation und wenn das am Ende die Frucht, die du bringen sollst, verhindert, dann wird, also es muss nicht Sterben sein, ja, es kann ganz einfach, weiß ich, Umzug oder so sein, aber Gott oder der Weingärtner kann sich erlauben, das abzutrennen und von dir wegzunehmen. Auf meiner nächsten Punkt ist dein Traumurlaub. Keine Ahnung, vielleicht hast du einen Traum, wo du mal unbedingt hin möchtest oder so. Sollte dieser Traumurlaub nicht dazu beitragen, dass du Frucht trägst oder nicht die bestmögliche Frucht trägst, dann ist es Aufgabe des Weingärtners, diesen Traumurlaub wegzunehmen. Deine Traumhochzeit, das ist schon schlimm, untersteht dem Weingärtner. Ja? Der Weingärtner entscheidet, ob das passt oder nicht und wenn nicht, dann kommt die Traumhochzeit weg. Deine Fitnessstudio-Abo, also ich weiß nicht, ich habe kein Abo fürs Fitnessstudio, vielleicht gibt es jemanden oder im Livestream oder so. Also sollte dein Fitnessstudio-Abo dich daran hindern, die bestmögliche Frucht zu bringen, dann ist es Aufgabe des Weingärtners, das Abo muss weg. Deine Arbeitsstelle habe ich bewusst aufgeschrieben, weil ich möglicherweise gerade in dieser Situation bin. Das ist echt schwierig. Also bei mir ist es so, wirtschaftlich ist es schwierig auf Arbeit gewesen und jetzt habe ich eine Kündigung kassiert. Und ich bin mir nicht sicher, ich komme gleich noch mal ein bisschen darauf zu, aber vielleicht hätte ich meine Arbeitsstelle schon vorher aufgeben sollen. Ganz einfach deshalb, sie hat mich so sehr zeitlich in Anspruch genommen, dass ich möglicherweise hätte erkennen können oder sollen, vielleicht ist diese Kündigung einfach ein Eingreifen Gottes gewesen. Ich kann es euch nicht sicher sagen, aber möglicherweise, und es ist schon unangenehm, ja, also es tut schon weh. Deine Gesundheit. Es kann sein, dass aus irgendeiner Konstellation heraus deine Gesundheit dich daran hindert, die Frucht zu bringen, die der Weingärtner vorgesehen hat. Und es kann sein, dass der Weingärtner sagt, der Zustand deiner Gesundheit, wie er ist, den nehme ich dir weg. Nicht, weil er böse ist. Es bringt einfach mehr Frucht. Dein Ehepartner, deine Kinder. Es kann sein, wenn ihr euch Hiob mal durchliest, Hiob ist ein richtig, richtig hartes Buch. Da sterben, wie viele Kinder hatte der? 7 oder so? 7 Kinder von Hiob werden weggenommen und die sterben wirklich. Ich gehe gleich nochmal drauf ein, ja, wie das zusammenwirken könnte, das ist eine schwierige Frage. Aber Hiob hat am Ende dieser Geschichte viel gelernt. Interessant, deine Aufenthaltsgenehmigung für Deutschland. Also wir hatten kürzlich eine Kanadierin, die hatte ein Riesenproblem und die wusste nicht, wie es weitergehen sollte. Und um ein Haar wäre das irgendwie schiefgegangen. Jetzt, sie hat es bekommen, wir haben uns sehr gefreut. Aber es kann sein, es ist nicht ausgeschlossen, dass Gott mit dir oder durch dich mehr Frucht bringen kann als dein Aufenthalt in Deutschland. Das können wir nicht ausschließen. Und dann kann es sein, dass Gott dir den Aufenthalt in Deutschland wegnimmt. Das kann passieren. Es kann sogar sein, dass Gott durch deinen, und das ist die Ultima Ratio wahrscheinlich, also das allerletzte, aber es kann sein, also ihr könnt es von Paulus lesen, ihr könnt es von Petrus lesen, ihr könnt es von verschiedenen Leuten in der Bibel lesen, die sagen, durch meinen Tod entsteht mehr Frucht, als wenn ich am Leben bleiben würde. Und Gott hat Menschen weggenommen. Also sogar das Leben nicht gelassen, ganz einfach, weil er durch den Tod mehr Frucht bringen konnte als andersherum. Okay, jetzt habt ihr schon gemerkt, das ist schon provokant. Ja, das heißt nicht, dass alles, was passiert, auch an schlimmen Sachen, dass sie passieren, ein Wegnehmen oder Reinigen Gottes ist. Es kann auch sein, dass dir etwas passiert, was seine Ursache ganz woanders hat. Also beispielsweise im Fehlverhalten von Menschen. Zum Beispiel würde ich sagen, der Ukraine-Krieg. Also ob der Ukraine-Krieg jetzt ein Reinigen Gottes von Christen in der Ukraine oder so ist, das würde ich stark in Zweifel ziehen. Also ob das so ist, ich würde vielmehr sagen, das ist einfach eine Fehlentscheidung von Politikern. Es kann auch sein, dass durch eigenes Fehlverhalten unangenehme Dinge passieren. Also zum Beispiel, du schummelst in einer Prüfung, fällst durch. Da kann man wahrscheinlich nicht sagen, ja, Gott wollte nicht, dass du diese Prüfung oder so bestehst. Ja, wahrscheinlich ist es einfach eigene Schuld gewesen. Es kann auch sein, dass Satan dich an einem ganz bestimmten Punkt einfach angreift und dir etwas Schlimmes antut. Es kann auch sein, dass Ereignisse, die Generationen, also Jahrzehnte oder so zurückliegen, irgendwie in deiner Familie sich heute auf dich auswirken. Das kann auch sein. Und wahrscheinlich gibt es noch viele andere Dinge, die sich ebenfalls auf dein und mein Leben auswirken. Und alle diese Dinge wirken auch irgendwie zusammen, getrennt voneinander, also eben nicht getrennt voneinander, sondern irgendwie miteinander verwoben oder so. Und ich stelle mir das vielleicht zum Schluss, um euch eine Idee oder ein Bild zu geben, mal Folgendes vor. Kannst du noch mal ein Bild weitermachen, Jan? Das hier ist ein Seil. Jetzt ist es so, dass dieses Seil, ihr seht so ein bisschen die einzelnen Fäden, dass die ineinander wirken. Ja? Und wenn du jetzt auf einen einzelnen Faden, die Fäden, die ihr seht, die sind nochmal, eigentlich sind das Fäden in Fäden, wenn du jetzt einfach an dieser Stelle, das Seil geht nach links und nach rechts weiter, und wenn du jetzt einfach nur auf ein Seil, auf einen Faden drauf tippst und sagen wolltest, ja, das ist irgendwie das Handeln Gottes in meinem Leben, dann ist es schwierig, also das am Anfang und am Ende zu erkennen. Also mitten einfach so im Saal reingeguckt, sehen die alle irgendwie ähnlich oder vertauschbar oder so aus. Wenn du jetzt aber, Jan, vielleicht das nächste Bild noch siehst, hier siehst du, wie viele Enden das sind, ja? Also wie viele Sachen in deinem Leben miteinander verwoben sind. Überleg mal, wie viele Menschen dir täglich begegnen. Und alles wirkt irgendwie in deinem Leben zusammen. Und auch eins davon ist eben, Gott achtet darauf und reinigt dich, damit du Frucht bringst. Man könnte jetzt jeden Faden einzeln durchgehen und dann könnte man sehen, welcher wohin führt. Aber, um das auf unser Leben zu übertragen, diese Informationen haben wir nicht. Jan, kannst du mal eins zurückgehen? Die Informationen, die uns vorliegen, sind eigentlich das. Und das ist schwierig. Eigentlich, wenn wir aus Gottes Sicht draufschauen würden, kannst du mal eins vormachen? Sorry. Das wäre hilfreich. Ja, damit könnte man was anfangen. Aber diese Informationen liegen uns einfach nicht vor. Das Unangenehme ist also, dass wir wahrscheinlich in den allermeisten Situationen unseres Lebens nicht sagen können, was gerade eigentlich passiert. Dieses Reinigen, also ich würde zum Beispiel bei meiner Arbeitsstelle, ich bin mir nicht sicher, kann sein, dass es auch einfach, das ist von Corona-Krise und so weiter, hängt das zusammen. Ich kann euch nicht sagen, sicher, ist es ein Reinigen Gottes? Ich kann mir das vorstellen. Ich könnte mir auch vorstellen, dass Sachen zusammenwirken an der Stelle. Ich weiß es nicht sicher. Wie hier dieses Seil, ja, also so, das ist für mich eine gute Erklärung. Mit dem Ganzen könnte man, so mit Gottes Wissen kriegt man das hin, mit einer kurzen Stelle keine Chance, uns fehlen einfach Informationen. Was ich aber weiß, und damit möchte ich auch enden, ist Römer 8, 28. Diesen Vers könnt ihr gerne auswendig lernen, das ist eine super Stelle, und zwar greift die dieses ineinander verwoben sein, greift die auf, und ich möchte damit auch meine Predigt schließen. Und zwar in Römer 8, 28 steht Folgendes. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Ich kontextualisiere das mal. Und was man, wie man diesen Vers auch übersetzen könnte, wäre folgendes. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge eben zusammenwirken, Gutes bringen. Das heißt, am Ende dieses Seil, was auch immer da im Detail vor sich geht, Gott hat das Seil am Ende in der Hand. Und er achtet darauf, dass wenn es deine Reinigung ist, was dir passiert, dann ist es sowieso super. Aber selbst wenn Dinge passieren, die Menschen dir Schlimmes antun, selbst darauf achtet er und bringt es wieder zu einem guten Ende. So wie dieses Seil und diesen Knoten und am Ende ist eine Hand, die es eben greift und führt. Und das ist das, was ich dir vielleicht als Punkt 3 oder als dieses Reinigen auch mitgeben möchte. Du bist sicher in Gottes Hand. Wenn du Christ bist, wenn du diese Frage, wer bestimmt über dein Leben, wer darf entscheiden, mit Ja beantwortest, dann bist du genau richtig. Gott hat dein Leben in seiner Hand und er achtet darauf. Er reinigt dich, das kann schmerzhaft sein, aber er achtet auch darauf, dass alle anderen Dinge, die zusammenwirken, gut für dich ausgehen. Wenn es dich dein Leben kostet, wird es gut für dich ausgehen. Wenn es dich dein Aufenthaltstitel, deine Arbeitsstelle, deine Kuscheldecke, dein Handy, Freundschaften oder was auch immer diese Liste ist, wenn du in Gottes Hand bist, dann achtet er darauf, dass das gut zusammenwirkt. Und es ist das Beste, was du machen kannst. Viele Menschen verlieren heute beispielsweise ihre Arbeitsstelle und wissen nicht, was danach kommt. Also ich bin mir total sicher, dass es gut danach weitergeht. Ich habe keine Ahnung, was das sein wird. Ja, ich kann es euch nicht sagen. Aber ich weiß, Gott wird es gut machen. Er wird es gut machen. Genau. Amen.